Wir hören auf den Predigtext aus Matthäus 26 von Vers 57 an bis zum Ende dieses Kapitels. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weitere Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug? Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir aufstehen. Ach, meine Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder räte, wo sollt ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Drum danke ich dir vom Grunde meiner Seelen, dass du nach deinem ewigen Erwählen auch mich zu deiner Kreuzgemeinde brachtest und selig machtest. Und nur darum sind wir heute Morgen hier und stehen vor dir, unserem Herrn und Erlöser, und vor unserem Vater im Himmel, weil du uns erwählt und berufen und uns erlöst hast, weil du in unser Leben hineingetreten bist und wir dich kennen und sehen dürfen, auch in diesem Morgen, und wir beten dich an als den lebendigen Gott im Vater und im Sohn und im Heiligen Geist. Was ist das für ein Riesengeschenk, dass wir dich schon jetzt sehen dürfen zur Rechten des Vaters. Du bist Herr und König, du regierst auch in diesen Tagen im Himmel und auf Erden. Und es ist dir nichts verborgen. Das Murren und Treiben der Völker, das wir in diesen Tagen in besonderer Weise vor uns sehen, all das, was hier geschieht, auch unser kleines Leben, unsere Sinne und Gedanken, unsere Lasten und unsere Sorgen, alles ist dir bekannt und offenbar auch von uns. Und du siehst nicht nur, sondern du bist der wiederkommende Herr. Und wir glauben, dass du dein Reich aufrichten wirst und herrschen wirst in Gerechtigkeit. Und nun bitten wir dich für diesen Gottesdienst hier und an allen Orten, wo dein Wort in großer Klarheit gesagt wird. Wir befehlen dir unsere Kinder an und alle Mitarbeiter, alle, die im Livestream mit uns verbunden sind und die vielen, die in großer Einsamkeit auf dich warten. Segne uns miteinander im Reden und im Hören deines Wortes. Wir loben dich und wir beten dich an. Amen.
Jetzt machen Sie Ihnen also tatsächlich den Prozess. Die ziehen das durch. Und es ist das Faszinosum aller Kulturen, aller Gesellschaften bis in die Moderne. Wenn Sie was wirklich wollen, dann geht das so rasend schnell. Und dann muss diese edle, neutrale Justiz so dermaßen pervers mitmachen bei dem Spiel der Kräfte. Die machen dem in der Nacht den Prozess. Und da kriegen die das alles hin. Da kriegen die Sitzungszeiten hin und die Räume und das Personal und das Instrumentarium, die kriegen das in den paar Stunden hin. Von Gründonnerstagnacht bis Karfreitag der Hahn kräht. Alle Achtung. Die machen ihm den Prozess. Man kann ja diesen Text ganz verschieden, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und Sie können sich vorstellen, dass dieser Text von allen Seiten letzten 2000 Jahren beleuchtet worden ist. Man kann ihn aus der historischen, zeitgenössischen, juristischen Perspektive beleuchten. Und dann mit hineingehen in diese Mischung der Justizsysteme aus religiöser Behörde mit eingeschränktem Justizrecht und dann diese komische Verquickung mit der Besatzungsmacht, den Römern, und bis heute sind sich die ganzen Juristen nicht einig, wie das da ineinander kommt, und dann wissen wir auch zum Beispiel nicht, warum die zum allerersten Mal erst bei diesem hohen Priester gelandet sind. Aus Johannes wissen wir sogar, dass da noch ein Vortreffen gab mit seinem Schwiegerpapa, mit dem Hannas. Auch so ein Familienklüngel drin. Der wollte ihn auch noch kurz sehen. Und dazwischen reingeflochten an die Sache mit dem Petrus in dem hohen Priesterpalast. Ganz, ganz verschiedene Aspekte, die drin sind. Wir wissen noch nicht einmal genau, wie das juristische Prozedere gelaufen ist. Ist das wirklich koscher gelaufen? Waren die glücklich, dass Jesus endlich was gesagt hat, weil sie mit ihrer eigenen Zeugenaufnahme dann doch nicht so richtig durchgekommen sind? Es gibt viele, viele, viele Fragen auf jeden Fall. Die kriegen das tatsächlich hin, die machen ihm den Prozess. Und tatsächlich, die Majorität stimmt dem vom hohen Priester vorgetragenen Beschluss zu. Wie viel das waren, wer nicht zugestimmt hat, Klammer auf, Josef von Arimathea, Klammer zu, Nikodemus, Klammer auf, Klammer zu. Viele Fragen, die offen sind. Aber was klar ist, die machen ihm den Prozess. Die wollen ihn tatsächlich, die wollen ihn loshaben. Und die Gestalt, auf die es jetzt ankommt, ist natürlich der hohe Priester. Auf den kommt es jetzt an. Der hohe Priester, das war ja nicht irgendwer. Erinnern wir uns noch? Diese Gestalt eines Aaron im Alten Testament, das war ein hoher Priester. Der hohe Priester, der stand für die unmittelbare Präsenz des lebendigen Gottes in seinem Volk. Er war die Verbindungsbrücke. Er war der Mann, auf den es ankam in diesem besonderen priesterlichen Dienst. Und er war auch der Mann, auf den es ankam im prophetischen Dienst. Denn Malachi sagt uns, des Priesters Lippen sollen die Wahrheit verkünden. Und er war auch der Mann, der in der Religionsbehörde das richterliche Amt in sich hatte. Was für eine wichtige, bedeutungsschwere Aufgabe für Israel, der Hohepriester. Natürlich in unserem Hinterkopf schwingt natürlich der ganz andere Hohepriester schon mit, aber erst einmal ist der Hohepriester da. Und der Hohepriester da, den wir da vor uns sehen, trifft in seiner Verantwortung eine ganz klare, fundamentale, eindeutige Entscheidung. Nein zu Jesus. Nein. Endlich legt sich mal einer fest. Hat ja auch lang genug gedauert. Nein. Kann uns dieser Jesus dabei helfen, dass wir Nein sagen dürfen können? Und das auch noch mit dem Mantel der Justiz ein bisschen ummänteln können? Ja. Glücklicherweise, sagt er, du sagst es. Ich bin der Messias. Ich bin der Sohn Gottes. Und nicht nur das. Ich bin nicht nur der Messias und der Sohn Gottes, sondern ich bin auch der Menschensohn, der nach Daniel 7 sitzt zu Rechten der Kraft. Und ich bin der, der kommen wird mit den Wolken des Himmels. Gott sei Dank, denkt der Hohepriester, dass der das gesagt hat. Jetzt ziehen wir aus dem ganzen Schlamassel mit dieser verkorksten Zeugenaufnahme sowieso raus. Wenn sich einer so dermaßen outet, dann macht es uns natürlich sogar noch leicht. Er bezeichnet sich als den Christus. Er bezeichnet sich als den Gottessohn. Er bezeichnet sich als den Menschen. Und er bezeichnet sich als den, der zu Rechten Gottes sitzt und der von dort kommen wird. Wunderbar, die Sache ist erledigt. Und wir? Wir haben das ja gelesen. Und wir stehen daneben. Wir sind die Matthäus-Hörer-Gemeinde seit 2000 Jahren. Lesen wir diese Verse und denken, das ist ja der absolute Wahnsinn, was hier Jesus, dein Jesus, mein Jesus, unser Jesus hier sagt. Ich bin's. Ich bin der Christus, ich bin der Messias. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Menschensohn nach Daniel 7. Ich sitze zu Rechten der Majestät und ich werde kommen mit den Wolken des Himmels. Verstehen Sie, Sie sind ja auch mit mir da. Sie sind ja auch in dieser Szene mit drin. Sie sind die Hörergemeinde. Sie sind die Matthäus lesen, aber Sie lesen Matthäus natürlich nicht objektiv distanziert. Sie lesen Matthäus natürlich nicht nur als historisches Dokument, sondern Sie und ich lesen an diesem Morgen das Matthäus-Evangelium als unmittelbar Betroffene. Sie sind in gleicher Weise unmittelbar betroffen, wie es damals der Hohepriester war. Der war auch unmittelbar betroffen. Das hat ihn ja nicht kalt gelassen. Da musste man einen klaren Willen zum Ausdruck bringen. Da musste eine klare Tat erfolgen. Da musste eine echte Emotion her. Und alles liefert der Hohepriester. Einen klaren Willen, eine klare Tat, eine klare Emotion. Er sagt, nein. Und sehen Sie, und wir stehen da und sagen, ja, genau den will ich. Genau den will ich. Und das soll mit meiner ganzen Wille, mit meiner ganzen Tat, mit meiner ganzen Emotion dokumentiert werden. Und so wie der mit ganzem Willen und ganzer Tat und ganzer Emotion Nein gesagt hat, so sagen wir, mit ganzem Willen und ganzer Tat und ganzer Emotion. Ja, Jesus, genau dich wollen wir. Das war's doch. Das war eine sehr, sehr deutliche Willenskundgabe. Das Zerreißen des Gewandes war ja nicht ein komplettes Kaputtmachen seines schönen, wertvollen Gewandes. Es war ein Einreißen. Ein Einreißen des Gewandes sichtbar, ein Riss wurde dokumentiert. Und dieser eingerissene Stoff als eine symbolische Handlung zeigte seine Entscheidung. Hinter das kam er nicht mehr zurück. Der Riss war sichtbar. Der Riss zeigte sich Es war eine Spur, die er gezogen hat. Er hatte etwas mit seinem ganzen Willen dokumentiert. Er stand ja dann nachher da und konnte aus seiner Sicht in großer Klarheit und Deutlichkeit sagen, was für ein Urteil, sagt eure Meinung, was denkt ihr? Und er wusste genau, der Trupp steht an dieser Stelle hinter mir und krölt mit mir gemeinsam das Nein, das dann unmittelbar über die römischen Behörden zur Kreuzigung führt. Und wir haben das ganze Ding noch vor dem Passafest weg und können schon gemütlich am Freitagabend mit unseren Familien ins Passafest rein und sind diesen Jesus endlich los. Und genauso willensstark dokumentiert die Gemeinde Jesu: Wir wollen diesen Jesus. Das ist das, was wir mit allem wollen, was uns ausmacht. Ich will diesen Jesus. Ich will, dass eine sichtbare Spur meines Lebens von Jesus gezogen wird. Als anderes, zweit-, drittrangig, viertrangig. Aber das ist mein Wille. Und den darf ich ganz offen, den soll ich, den kann ich tatsächlich dokumentieren. Mein Leben mit Jesus ist nicht meine Nebenspur. Mein Leben mit Jesus ist nicht eine Indifferenz. Mein Leben mit Jesus ist nicht ein Geeier, ist nicht irgendwo diffus, läuft nicht im Nebel, in den Grautönen des Lebens ab. Mein Leben mit Jesus darf ganz eindeutig sein. Eine Willenskundgabe, da ist ein Riss dahinter. Und natürlich gibt es jetzt eine große Fülle von Möglichkeiten, diese Jesus-Willensdokumentation durchzuziehen. Das wäre doch ganz eigenartig, wenn man nicht bei Ihnen und bei mir irgendwann mitkriegen würde, dass Sie Christ sind. Dann wäre doch eigentlich irgendwas schiefgelaufen. Es gibt ja Menschen, die schaffen das tatsächlich. Das ist eine echte Anstrengung. Tatsächlich mit einer Überzeugung zu Jesus Christus anonym zu bleiben. Das ist eine Leistung. Das müssen Sie jetzt mal hinkriegen. So zu leben, dass mit dem, was Ihr Herzensanliegen ist, das niemand mitkriegt. Keiner in Ihrer Familie. Keiner in ihrem Beruf, keiner ihrer Nachbarn, niemand weiß, ein Christ. Nein, das ist ein ganz anderes Ding. Eine offizielle Dokumentation, ich will Jesus. Das ist der Riss, das ist die Spur, das ist das Zeichen, das will ich. Und das, was ich will, das kriege ich auch hin. Das kriege ich hin, was sie wirklich wollen, nicht nur was sie wollen müssen. So, was Sie wirklich wollen, das kriegen Sie hin. Das wissen Sie doch. Das kriegen Sie doch hin, was Sie wirklich wollen. Das können Sie schnell hinkriegen. Also, die klassischen Beispiele liegen ja auf der Hand. Ganz wenige Leute muss man zu ihrem Hobby treiben. So muss sie abbremsen, damit irgendwann die Vernunft wieder einsetzt. Ja, aber da muss ja niemand, du kümmert dich doch mal um dein Hobby. Sondern die halbe Familie ist genervt, weil natürlich er das natürlich will. Und da schiebt er alles andere weg, weil das ist das, wo sein Herz, sein Leben dranhängt. Oh, ich sag's immer gerne, ich hab bisher noch niemand bei diesem riesentollen Team der La Höhe, noch niemand der Mitarbeiter getroffen, dem man seinen Urlaub hinterher tragen muss. Da sind die alle mit ihrem Urlaubsscheinchen da und dann darf man das oder muss man das oder kann man das unterschreiben. Das will ich. Und dann mache ich das auch. Ich will eine breite Spur von Jesus. Haben Sie schon mal so eine Willensdokumentation für Jesus hinterlegt? In einem Alltag, wo ich sage, ich laufe mit eingerissenem Kleid rum, sollen die ruhig sehen, ich gehöre auf die Seite von Jesus. Ich werde das nicht verstecken, ich habe mich entschieden, ich habe ein klares Ja gesprochen zu Jesus. Und dazu stehe ich, da bin ich nicht mehr schlieren, da bin ich nicht grau, da bin ich eindeutig. Wenn du irgendwann mir begegnest, dann wirst du nicht lange merken, du hast es mit einem von denen zu tun, die mit zu denen gehören, die mit dem sind von Galiläa. Das eine. Eine Willensdokumentation. Und dann zieht das durch. Der Vollzug in der Tat. Dieser Jesus, der muss weg. Und zwar in der maximalen Distanz, die innerhalb unseres Systems möglich ist. Er bekommt nicht nur eine Redesperre, er wird nicht nur einfach 23 Mal verwarnt, er wird nicht nur einfach kaserniert, er muss sterben. Er muss ganz weg, ganz, ganz weg. Die maximale Distanz, die der hohe Priester aufbauen kann, die ist für Jesus aus seiner Sicht richtig. Zu diesem Nein des Willens der Dokumentation gehört die konsequente Vollzug in der Tat. Jesus muss sterben. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die maximale Distanz aufgebaut. Und jetzt kommen Sie und sagen, das sehe ich auch so. Da Jesus will, will ich die maximale Nähe. Ich will die maximale Nähe. Wenn du, hoher Priester, sagst, so weit weg mit diesem Jesus, wie es irgend geht, Tod ist am allerbesten, dann sage ich ja, so nah ran mit ihm, wie es irgend geht. Je näher, desto besser. Her mit Jesus. Ich will Jesus Nähe. Ich will ihn haben. Ich will ihn nicht nur am Sonntagmorgen zwischen 10 und 11, das ist ja sowieso gesetzt. Ich will auch davor, ich will auch danach, ich will auch am Montag, am Dienstag auch. Und ich will in meiner Ehe und ich will in meinem Beruf, bei meinen Kindern, ich will in meiner Nacht, ich will ihn überall bei mir haben. Ich will eigentlich gar nicht mehr ohne diesen Jesus. Ich will nicht. Ich will nicht in zwei Welten leben, eine mit Jesus und eine ohne Jesus Welt. Das will ich nicht. Ich will ihn immer bei mir haben. Der Hohepriester macht so, und wir machen so. Her mit Jesus. Jesus, das ist das Größte, das Beste, das Schönste, was ich mir vorstellen kann, wenn du ganz, ganz nah rückst. Und wenn der so deutlich Nein sagt in dieser konsequenten Vollzug der Tat und dich in den Tod der Distanz führt, dann mache ich genau das Gegenstück. Ich hole dich so nah ran, wie es irgendwie geht. Und mein ganzes Leben ist eigentlich eine Beschäftigung damit, wie kannst du noch näher zu mir ranrücken? Und wie kann ich das verhindern, dass es Bereiche meines Lebens, meines Alltags, meines Seins, meines Denkens, meines Fühlens gibt, wo du noch nicht ganz nahe bist? Das will ich nicht. Du musst ganz, ganz nahe sein, Herr Jesus. Ganz, ganz nahe. Wir haben ja diesen wunderschönen Satz aus dem Philipperbrief, den wir natürlich erst einmal in der anderen Weise gedeutet haben, wenn der Paulus sagt, der Herr ist nahe, Kyrios Engös. Und dann denken wir natürlich zuallererst das heilsgeschichtlich. Natürlich ist er aus dem Himmel uns ganz nahe gekommen. Wir denken es auch eschatologisch endzeitig. Der Herr kommt wieder, er ist uns schon ganz, ganz nahe. Aber das heißt was ganz anderes auch noch. Das heißt nämlich, er ist mir tatsächlich nahe. Er ist nicht der Ferne geblieben. Er ist ganz nahe. Dieser Jesus ist bereit, aus der Distanz, in die ich ihn teilweise auch hineingeschoben habe, durch die unterschiedlichsten Umstände herauszutreten und mir nahe zu kommen. Wie nah im Johannesevangelium sagt er, der Vater und ich werden zu euch kommen und Wohnung bei dir, bei euch nehmen. In deinem Lebensvollzug bin ich dabei. Herr Jesus, der Hohepriester schiebt dich in die Distanz des Todes. Ich ziehe dich in die maximale Nähe zu mir. Ich will dich bei mir haben. Ich will nicht denken ohne dich. Ich will nicht handeln ohne dich. Ich will nicht reden ohne dich. Ich will nicht sein ohne dich. Herr Jesus, das ist die konsequente Vollzug der Tat. Mehr Jesus in meinem Leben. Mehr Jesus in meinem Leben. Also wir haben eine ganz klare Dokumentation des Willens. Wir haben einen konsequenten Vollzug der Tat bei diesem hohen Priester. Und wir entdecken etwas ganz Eigenartiges, nämlich es kommt auch zu einer eindrücklichen Umsetzung seiner Herzenseinstellung und der mit ihm herum sind in seiner Emotion. Es ist ja ganz eigenartig, dass kaum, dass das Urteil gesprochen worden ist, man jetzt nicht hat, jetzt machen wir das ganz vernünftig und ruhig, ziehen wir das durch. Sondern in dem Augenblick eskaliert es ganz eigenartig emotional, als ob da tiefen Kräfte sichtbar werden, die dieses nach außen getragene fachliche Urteil einer Religionsbehörde plötzlich in der tiefen Strömung des Menschseins offenbar werden lassen. Kaum ist er des Todes schuldig, spucken sie ihm ins Gesicht. Muss doch nicht sein. Kann man das nicht vernünftig zu Ende bringen? Sie spucken ihm ins Gesicht. Sie schlagen ihn mit Fäusten. Und einige schlagen ihm ins Gesicht. Und sagen, jetzt Christus, jetzt Messias. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Was ist das für eine eigenartige tiefen Strömung, der deutlich wird. Wir sind gar nicht so nüchtern, wie wir dachten, ne? So vernünftig und so rational, zumal hier im europäischen Kontext. Da liegen tiefen Strömungen da, die sind der Wahnsinn. Und wenn ich halbwegs gelenkt durch ein bisschen Anstand und halbwegs letzte Regeln, dann wow, was da der hohe Priester laufen lässt. Ein absolutes, riesiges, emotionales Nein zu Jesus, bis in diese Leidenschaftlichkeit hinein. Und Sie haben es schon, finde ich so gut. Das ist keine nüchterne Sache mit diesem Jesus. Das ist kein Abschluss eines Versicherungsvertrags über die nächste Police, wo Sie sich gegenüber sitzen und mal das Kleingedruckte durchgehen, dann unterschreiben, fertig, jetzt bin ich auch noch Christ, Häkchen hintererledigt. Nein, das ist eine Emotion. Und diese Emotion, diese Leidenschaftlichkeit, egal wie sich das äußert, das sind wir ja verschieden gestritten, aber das gehört mit dazu, dass das meine Herzenssache ist. Und wenn der sein Nein emotional so durchlaufen lässt mit seinem Personal, dann dürfen Sie und ich unser Ja auch so emotional durchlaufen lassen. Und so wie das Nein irritiert, glauben Sie mir, das Ja irritiert auch. Ganz klar, das Ja irritiert auch. Also wenn Sie nicht gefiltert Jesus nachfolgen, das irritiert an sich schon. Dann gelten Sie gleich als fanatisch und übertrieben und eben der Spur und nicht mehr auf dem Boden. Tragen Sie es mit Würde und Fassung. Absolut. Man kann nicht cool und lässig Jesus nachfolgen. Das betrifft doch uns in der Mitte unserer Personalität. Und deswegen genießen Sie das Fremde, dass sie mit ihrer Jesus-Emotion unterwegs sind und einen anderen ein bisschen aufscheuchen werden. Das wird immer komisch, unausgewogen, unangemessen, maßlos, unverständlich, abstoßend wirken, ist okay, wird gedeckelt. Sie sagen mit einem ganz klaren, emotionalen Ja und bringen ihre Herzenseinstellung zum Tragen. Das ist es doch. Herr Jesus, ich hab dir mein Herz gegeben. Ich habe dir mein Herz gegeben. Das muss man doch merken. So. Es wird ihm also der Prozess gemacht. Der hat Nein gesagt. Und wir sagen Ja. Die Dokumentation unseres Willens ist eine Spur für Jesus. In der konsequenten Vollzug der Tat. Mehr Jesus, mehr Nähe, in der einträglichen Umsetzung meiner Herzenseinstellung, meine Emotion gilt ihm. Und jetzt sind Sie ja schon quasi aufgestellt. Ich sehe Sie förmlich schon losmarschieren. Sie stehen jetzt innerlich da und sagen ihr Ja. Sag ja, ist gut, ja, kein Nein des Hohen Priesters, ein Ja. Und in dem Augenblick denken Sie schon, warum hat der Schäfer nicht in 68 aufgehört. Jetzt wäre es so schön, so stimmig, so rund, so fertig. Und wir fühlten uns auch so gut jetzt gerade. Ne? Jetzt fühlten wir uns gerade so gut. Und haben jetzt doch ganz kurz vergessen, dass ja in dem Hof des Hohen Priesterpalasts noch ein Kandidat von uns Platz genommen hat. Nein, sogar, sagt uns Johannes, zwei. Zwei hatten immerhin reingefunden in den Palast des Hohen Priesters. Den einen, den kennen wir sogar mit Namen. Das ist Petrus. Einer von uns hat da Platz genommen. Einer von uns hat das ganze Spektakel mitgekriegt. Der zweite, vielleicht war es Johannes, der zweite wird uns dann im Johannesevangelium benannt, der den Kontakt hatte zum Hohen Priesterlichen Palast, damit der Petrus überhaupt reinkam in diese Anlage und dieses Gerichtsszenario zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn da mitbekommen hat. Und da sitzt er mit dabei. Da sitzt er mit dabei. Und wir sind ja baff erstaunt, dass der da ist. Oder nicht? Nein, wir haben ja schon vor uns Urteil über ihn getroffen, deswegen sind wir nicht baff erstaunt. Wenn Sie jetzt nur wüssten, dass er dabei saß, wären Sie baff erstaunt. Alle anderen waren weg. Der war noch da. Und er wollte tatsächlich ganz bewusst seinen Weg durchgehen. Der wollte Ach, der wollte einfach treu sein. Das wollte er. Der wollte so gerne treu sein. Und dann kräht dieses blöde Vieh. Mann, was für ein doofer Gockel. Und seitdem ist dieses Vieh bei uns etabliert worden und hängt überall auf jedem Kirchturm rum. Da liebe ich Wilhelm Busch, der an der Stelle gesagt hat, ohne eine Reliquie zu werden, ist er im nächsten römischen Kochtopf gelandet. Aber er hat gekräht. Und Sie kennen die ganze Geschichte, Sie kennen sie. Und er wollte treu sein. Er wollte auch treu sein. Und er ist so dermaßen abgeschmiert. Es brauchte noch nicht mal die Androhung von Folter. Eine Frau, die ihn von der Seite angemacht hat. Hau diesen Mann um. Er wollte nur treu sein. Und es hätte ihm natürlich auch ein bisschen gefallen, wenn er treu gewesen wäre. Das muss man natürlich auch sagen. Er hätte schon so einen kleinen Kranz gekriegt, wenn er das durchgezogen hätte, richtig? Ja, natürlich! Ha, da sind wir Christen nicht schlecht mit Verteilen von Grenzen. Lüthi sagt das so stark. Es ist ihm nicht gelungen, nach dem vermodernden Lorbeer zu greifen. Das ist gut. Es ist ihm nicht gelungen, nach dem vermodernden Lorbeer zu greifen. Gott hat ihn davor bewahrt. Könntest du mal so rumsehen? Er ist abgeschmiert. Und jetzt fängt dieser Mann an zu weinen. Es ist ein Weinen, das zum Ausdruck bringt, ich habe mich ein Stück weit selbst erkannt. Ich habe das verstanden. Es ist ja nicht nur so, dass ich sage, beim nächsten Mal mache ich es besser. Über die Phase ist er draus. Es ist ein erschütterndes Erkennen, wie ich bin und was die Eckdaten meiner Persönlichkeit sind und dass er genau weiß, das, was ich dachte, dass ich wäre, das bin ich gar nicht. Ich bin gar nicht so toll. Ich bin gar nicht so heldenhaft. Ich bin gar nicht so christlich. Ich bin gar nicht so treu. Bin ich gar nicht. Ich wäre es gerade, aber ich bin's nicht. Und er fängt an zu weinen. Das ist ein absolut gutes Wein. Das ist ein erschütterndes Wein, ja, aber es ist ein gutes Wein. Es ist nicht nur eine Blamage, verstehen Sie? Darum geht's doch überhaupt nicht. Es ist ein Selbsterkennen, ein ganz tiefes Selbsterkennen. Herr Jesus, selbst wenn ich mein Ja sage, mein Ja in der Dokumentation meines Willens, mein Ja im Vollzug der Tat, mein Ja in der eindrücklichen Emotion für dich, dann gilt trotzdem mich, ich heiße Petrus. Ich heiße Petrus. Und zu meinem Leben gehört, dass ich abschmiere. Immer und immer wieder abschmiere. Und dann schreit dieser blöde Gockel. Ja, er hat bei Ihnen und bei mir, also bei mir auf jeden Fall, Sie merken es ja, kein gutes Image. Weil es so eine Zäsur setzt und man quasi nicht weiter kann, man kommt diesem blöden Vieh nicht vorbei. Aber eigentlich steht ja was Wunderschönes. Das weiß nur der Petrus in dem Moment noch nicht. Denn dieses blöde Vieh hat die Ehre, den größten Tag der Weltgeschichte einzuleiten. Den größten Tag der Weltgeschichte. Denn an diesem Tag wird der eine sein Leben lassen für die vielen. inklusive dem abgeschmierten Petrus. Petrus, an diesem Tag geschieht etwas so traumhaft Schönes. Da kommst du mit allem Heldenstatus und allem heroisch treu bleiben wollen nicht dran. Da passiert etwas so Einzigartiges, dass wir bis heute in Staunen geraten, wenn wir das sehen. Dass er uns kleine sterblichen Menschen, so unglaublich lieb hat, so unglaublich lieb hat. Dass er uns in seine Liebe hineinhüllt und sein Leben lässt für uns, damit wir in alle Ewigkeit befreit, von aller Schuld, von aller Untreue, von allem Abschmieren, vor ihm stehen können als Begnadigte. Nein, nicht als Helden, aber als Beschenkte. Petrus, wie gut, dass dieses blöde Vieh da krächzt. Es intronisiert, es erführt ein den neuen Tag. Es führt ein den neuen Tag. Die Geschmacksrichtung mag diskutabel sein. Die Botschaft ist klar. Der Hahn krächzt den Tag der Gnade. Und jetzt hat dieser Petrus natürlich eine andere Chance. Jetzt geht er natürlich anders seinen Weg. Sie wissen, es hat noch ein paar Stunden gedauert, bis das für ihn zur Realität wurde. Aber jetzt ist alles klar. Und jetzt ist auch ganz das, was diese Frauen und der Knecht und die Leute das sagen. Jetzt ist das unwahrscheinlich schön gefühlt. Hören Sie, wie das gefühlt ist, was die sagen. Die sagen doch, du warst auch mit dem Jesus von Galiläa. Aber was Schöneres kann man doch von ihnen gar nicht sagen, oder? Die sagen, du warst einer von denen. Wow. Ehrentitel 2. Und dann die Spitze. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wenn man das mal von ihnen sagt, dann sind sie durch. Dann haben sie es erreicht. Mehr kriegen sie im Leben nicht. Mensch, wenn das über ihre Person steht, wenn der Satz ihnen gilt, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, oder sie das Präsens einführen, dieser ist auch mit dem Jesus von Nazareth, dann haben sie es. Mehr geht nicht. Ich weiß, was sie erreichen wollen in ihrem Leben, ist ja die mittlere Generation da, die sucht ja gerade die Zukunft und so. Das ist die Zukunft. Erleben der mittleren Generation, der jungen Generation, all die da sind, das ist es. Mit Jesus von Nazareth sein. Viele von den Älteren mit mir wissen, dass das der Satz ist, den sich dann Johannes Rau als Grabtext gewählt hat. Da war schon dann vorbei mit Bundespräsident und Ministerpräsident und all den vielen Dingen, die man sonst über diesen Mann noch sagen konnte. Das spielt dann alles überhaupt keine Rolle mehr. Aber das spielt die Rolle. Dass er sein ganzes Leben zusammengefasst hat mit diesem Satz. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Man kann viel von ihnen und von mir mal sagen, wenn es überhaupt noch jemand interessiert. Aber wenn man das von ihnen und von mir sagt, dann ist gut. Dieser ist auch mit Jesus von Nazareth. Und wissen Sie, der Mann, der daran abgeschmiert ist, der ist genau mit dem Satz dann losgezogen. Er hat den Namen von Jesus verkündet. Er hat in Jerusalem gesagt, es ist in keinem anderen Namen heil. Es gibt auch keinen anderen Namen unter den Menschen im Himmel, darin wir sollen selig werden. Also allein diesem einen Namen, dem Namen von Jesus. Er war es, der beim Hauptmann von Caesarea Cornelius gesagt hat, und wenn die Heiden auch noch dazukommen sollen, ja, dann herzlich willkommen auch noch da rein. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Er war es, der bereit war, in Kapitel 12 sein Leben zu lassen aufgrund dieses einen Namens. Und er ist losmarschiert nach Rom, natürlich. Und er hat einen Brief geschrieben. Einen Brief geschrieben. Zwei, aber einen im ersten Brief, in dem er das den ganzen Jesus-Leuten verstreut, im kleinasiatischen Bereich, damals schon drangsaliert, gerade wie heute wieder. Und den hat er ihnen gesagt im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 6. Und wenn ihr leidet um des Namens willen, des Christusnamens willen, dann ist es eine Ehre für euch. Er gebraucht das ganz selten. Er sagt da im Griechischen, wenn man euch als Christianos verschreit, wir würden am ehesten sagen, wenn man euch sagt, das ist ein Christianer, hat sich jetzt bei uns nicht eingebürgert sprachlich, keine Sorge, mache ich auch nicht. Aber wenn man euch als einen Christianer diskriminiert, an die Seite stellt, extra macht, dann ist das für euch eine Ehre. Schwestern und Brüder, das ist es. Wenn man sie und mich damit tituliert, von außen damit tituliert, der ist auch mit dem Jesus von Nazareth, dann haben sie es. Gut, und jetzt können sie losgehen. Jetzt gehen sie anders. Jetzt gehen sie nicht mehr so heroisch los. Jetzt gehen sie glücklich los. Weil sie jetzt wissen, der Hahn hat gekräht. Natürlich hat auch bei ihnen gekräht, bei mir auch. Keine Sorge. Das Vieh ist ununterbrochen tätig. Aber ich sehe in ihm den Tag der Gnade anbrechen. Über all meiner Untreue seine Treue. Und stelle mich mit ganzer Klarheit in all meiner Gebrechlichkeit als Begnadigter auf die Seite derer, die mit denen sind. Auf die Seite derer, die mit dem aus Galiläa sind. Auf die Seite derer, die sagen, der ist auch mit dem Jesus von Nazareth. Und jetzt, ja, jetzt, viel Freude in der eindeutigen Dokumentation ihres Willens. Ich will Jesus. Jetzt viel Freude beim konsequenten Vollzug der Tat. Jesus ganz nah. Jetzt das eindrückliche Zeichen mit Herzschlag ihrer Emotionen. Mein Herz gehört Jesus. Jetzt segne sie Gott als eine, die mit dem Jesus von Nazareth ihren Weg geht. Wir beten. Herr Jesus, und dass wir so Ja sagen dürfen zu dir, dass beruht einzig und allein in dem Geschenk, das du uns gemacht hast, dass du uns das Geschenk des Glaubens gegeben hast. Und wir an diesem Tag diese Texte lesen und uns nur einfach an dir freuen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Messias, der Christus bist, dass du der bist, zur Rechten Gottes sitzt, dass du der Menschensohn bist, dass du wiederkommst, dass du alles für uns bist. Und noch viel, viel mehr, wovon der hohe Priester damals und die weitaus meisten Menschen dieser Erde keine Ahnung haben. Dass du aus Liebe der Erlöser bist, der alles für uns getan hat. Wir beten dich an. Und jetzt bitten wir dich als solche Begnadigten, als solche Beschenkten, als solche, die zu dir, diesem Jesus von Nazareth gehören, jetzt bitten wir dich, dass unser Leben auch von diesem wunderschönen Ja durchzogen ist. Dass unseren Willen ausdrückt, dass in der Nähe der Tat sich zeigt und dass unsere Herzensemotion mit sich hat. Herr Jesus, geh du mit uns auf diesem Weg. Wir danken dir, das über unserem Leben das stehen darf. Für Vergangenheit, für jetzt und für immer. Wir sind mit dir, mit Jesus von Nazareth. Danke. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.